Ein völlig belastungsfreies Leben gibt es ja nicht. Aber die Vermeidung von Lektinen im Speziellen war einer der ganz großen Gamechanger am Weg zu meiner Genesung.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Lektine, das heimliche Gift in Gemüse? Unternehmer Tobias Stumpfel erhielt 2019 die Diagnose Morbus Crohn. Die Darmerkrankung gilt als unheilbar, doch er wurde wieder gesund, indem er Lektine aus seiner Ernährung strich. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger, ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und ich spreche heute mit Tobias Stumpfel über heilende Ess- und Lebensgewohnheiten und warum es sich lohnt, selbst die Verantwortung für seine Gesundheit zu übernehmen. So ist es und ich sage wie immer Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin zurück aus dem Urlaub und ich hoffe, auch Sie hatten bis jetzt einen schönen Sommer. Auf das folgende Gespräch freue ich mich schon sehr lange. Und es ist zugleich ein wenig ungewöhnlich, denn mein heutiger Gast ist weder Arzt noch Wissenschaftler noch Diätologe. Er ist auch kein Gesundheitsexperte und wir sprechen dennoch über Krankheit, Entzündungswerte, über das Immunsystem, über Körper, Geist und Seele. Aber eben nicht aus Sicht eines Mediziners, sondern aus der Sicht eines Betroffenen, der jahrelang durch eine schwere Autoimmunerkrankung gegangen und heute ganz gesund ist. Herzlich willkommen, Tobias Stumpfel.
Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
Freut mich auch. Wir haben uns ja kurz vor der Aufzeichnung für das Du entschieden. Du bist heute mit deiner Frau aus Oberösterreich zu uns ins Verlagsstudio gekommen, bist hauptberuflich Softwareentwickler und Pilot. Du hast mir gerade erzählt, du fliegst auch regelmäßig, bist Vater von 3 Kindern, also hast ein beschäftigtes Leben und sagst, du fühlst dich heute besser als je zuvor. Dabei wurdest du 2019 mit der Diagnose Morbus Crohn konfrontiert. Das ist eine entzündliche Darmerkrankung, die eigentlich als unheilbar gilt. Wie ist es dazu gekommen?
Ja, es mag ja paradox erscheinen, aber heute bin ich dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte. Aber da liegen natürlich ein paar schwere Jahre dazwischen und...
Wie alt bist du heute? Vielleicht das noch kurz.
38.
Im besten Alter.
Das ist immer das beste Alter, oder?
Stimmt.
Und wie es dazu gekommen ist, das war grundsätzlich einmal eine sehr surreale Erfahrung, weil man hat das ja zwar irgendwo so mal gehört, es gibt diese Volkskrankheiten, die Autoimmunerkrankungen, aber irgendwie denkt man ja immer, also mich wird das nie betreffen. Und 2019, beziehungsweise eigentlich schon 2018, bin ich mal mit wahnsinnigen Bauchschmerzen zum Arzt gegangen und dann läuft halt so die Maschinerie los mit, zuerst kriegt man mal ein Antibiotikum, weil halt so eine infektiöse Enterokolitis vermutet wird und wenn das dann nicht wirkt, dann geht man irgendwann einmal ins Krankenhaus und schluckt eine Kamerakapsel und kriegt Schläuche in die diversen Körperöffnungen gesteckt und da wird dieses und jenes dann befundet und irgendwann einmal kriegt man dann diese niederschmetternde Diagnose, die, muss man sagen, also mir schon sehr den Boden unter den Füßen weggezogen hat.
Und es gibt ja da eigentlich auch, glaube ich, keine festen Ernährungsregeln, oder? Ich glaube, man soll so Blähendes wie Ballaststoffe meiden, aber kriegt man da einen ordentlichen Ernährungsplan?
Naja, rein, also die Lehrmeinung ist ja, weil man denkt jetzt natürlich bei Bauchschmerzen, dass das in irgendeiner Form mit der Ernährung zusammenhängen könnte, als Laie. Die fachliche Meinung oder die Meinung der Leitlinie ist ja, dass das keinen Einfluss darauf hat, also dass die Ernährung überhaupt keine Rolle spielt. Wobei, da kommen wir vielleicht dann später nochmal ein bisschen dazu. Das beginnt sich nämlich gerade zu wenden. Aber das Thema ist halt hauptsächlich, man wird eigentlich auf Medikamente eingestellt, die das Immunsystem unterdrücken sollen. Man geht ja davon aus, bei einer Autoimmunerkrankung, das ist eine entzündliche Reaktion, eine Reaktion des Immunsystems gegen körpereigene Bestandteile. Und da man ja offiziell nicht weiß, wo das herkommt, unterdrückt man halt einen Teil der Entzündungskaskade, also einen Teil vom Immunsystem, damit diese Entzündungen abklingen.
Und diese Medikamente muss man dann eigentlich ein Leben lang nehmen?
Wäre so der Plan, genau. Und wobei man dazu sagen muss, die meisten dieser Medikamente, also das ist so die Gruppe der Biologiker, beziehungsweise wenn die halt nicht funktionieren oder ergänzend dazu, verwendet man halt Cortisonpräparate. Und die Biologiker, die haben halt so ein bisschen die Angewohnheit, aber die Eigenheit, dass der Körper irgendwann einmal selbst beginnt, Antikörper gegen diese künstlichen Antikörper zu bilden und die dann irgendwann einmal nicht mehr wirken. Aber soweit ist es bei mir ja gar nicht gegangen. Also ich habe diese Medikamente nicht ausprobiert.
Du hast gar nie Medikamente genommen?
Nein, weil ich die Erfahrung machen durfte, dass dieses Antibiotikum, das ich gleich ganz am Anfang bekommen habe, das hat zu so schweren Nebenwirkungen geführt, also dass ich nicht mehr gehen konnte. Und ich habe eine total sportliche Vergangenheit, also habe eine lange Zeit extrem und Leistungssport betrieben. Und wenn man dann auf einmal nicht mehr gehen kann, weil sie die Knorpel und Sehnen im Körper auflösen, als Nebenwirkung von einem Medikament, dann beginnt man mal darüber nachzudenken, ob das so der richtige Weg ist. Und ich habe das halt irgendwo als Zeichen interpretiert, da nach einer anderen Lösung zu suchen, weil ich irgendwie das Gefühl entwickelt hatte, ja, entweder die Krankheit bringt mich jetzt um, weil man muss auch dazu sagen, mir ist wirklich schlecht gegangen. Also ich war eigentlich arbeitsunfähig, ich habe nichts mehr machen können, was mal lustig war. Ich habe wahnsinnige Schmerzen gehabt die ganze Zeit. Also ich habe irgendwie so das, und es ist rapide bergab gegangen und da habe ich so das Bild entwickelt, ja, also entweder die Krankheit bringt mich jetzt um oder eben offensichtlich diese Medikamente, weil die das in keinster Art und Weise verbessert haben, sondern eher verschlechtert. Und das war dann so der Startschuss, nachdem ich mich mal so grob wieder gefangen hatte, dass ich das bisschen letzte Quäntchen an Energie, das ich halt noch hatte, in das investiert habe, nach alternativen Wegen zu suchen.
Über die Alternativen möchte ich dann gleich zu sprechen kommen. Nur eine Frage, du warst ja da, glaube ich, so 33, wie das ausgebrochen ist. Gab es da vorher nie Anzeichen dafür, dass etwas nicht stimmt? Ist das ganz plötzlich gekommen?
Ja, plötzlich passiert eigentlich gar nichts, meiner Meinung nach. Also so rückblickend betrachtet, mir ist es, muss ich dazu sagen, vorher nicht aufgefallen, aber rückblickend betrachtet ist man natürlich schon klar, dass es davor auch schon Hinweise gegeben hat. Das sind halt so die, also ich sage halt heute, man wird ja nicht von heute auf morgen krank, sondern das entwickelt sich halt über einen gewissen Zeitraum zu, bei mir war es an Symptome an ganz anderer Stelle, also ich war halt infektanfällig. Ich habe dann irgendwann einmal subfebriles Fieber, nennt man das, also eher so erhöhte Körpertemperatur gehabt und habe mich schwach gefühlt und hatte dann plötzlich einmal ein halbes Jahr lang Halsschmerzen, wo ich auch ein Medikament nach dem anderen bekommen habe. Also alles so Dinge, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Und da geht man zum Arzt, dann kriegt er Schmerzmittel und Antibiotikum und dann geht es vielleicht wieder ein bisschen besser oder auch nicht. Und im Grunde muss man sagen, das ist halt vielleicht so ein Auf und Ab gewesen mit einer Tendenz halt nach unten. Das hat sich so über Jahre entwickelt.
Ja. Aber es gab dann auch keinen Auslöser für Morbus Crohn. Also das ist dann auf einmal halt, ist es ganz schlimm geworden.
Ja, ich sehe es ja heute, also wenn es eine Kurzfassung für das gibt, was so meine Erkenntnisse aus dieser, nennen wir es halt mal Gesundheitsreise darstellt, dann habe ich so das Bild entwickelt, dass man kann jetzt, wenn man krank ist, kann man nirgends hingehen, um geheilt zu werden. Man kann aber sich auch nicht selbst heilen. Aber der Körper will ja die ganze Zeit heil sein. Also der Körper strebt nach Heilung die ganze Zeit. Und wir haben fantastische Reparaturmechanismen, wir haben fantastische Regenerationsmechanismen, nur die können wir halt überfordern durch zu viele Belastungen. Und da kommen wir dann jetzt wahrscheinlich relativ bald darauf zu sprechen, was diese Belastungen sind. Ich meine, nicht nur Rauchen und Alkohol. Und auf der anderen Seite, man kann das auch behindern durch das, dass man bestimmte Bausteine, bestimmte Nährstoffe dem Körper vorenthält, die er halt für die Reparaturprozesse braucht. Und im Umkehrschluss heißt das dann natürlich auch, ich kann das unterstützen, indem ich die Belastungen reduziere und dafür sorge, dass alle Baumaterialien da sind und die Betriebsmittel.
Genau. Über deine Ernährung, über die Lektinfreie, sprechen wir dann gleich ganz genau. Du hast aber davor, glaube ich, alles Mögliche an Alternativen auch ausprobiert. Du hast gesagt, ich glaube, TCM, Ayurveda war dabei, Psychotherapie, aber nichts davon hat wirklich geholfen, oder? Und dann hast du ein Buch entdeckt.
Ja, das war schon eine sehr große Reise und im Prinzip bin ich dann relativ schnell einmal aus dieser anfänglichen Verzweiflung auf das gekommen, ja, wenn ich Bauchschmerzen habe, dann muss das was mit der Ernährung zu tun haben. Und habe damals einen Radiobeitrag auf Ö1 gehört über DCM und habe mich mit dem Arzt, der da eben interviewt wurde, beschäftigt und habe eben einmal begonnen, dem seine Ratschläge zu befolgen, weil der halt meinte, ja, viele dieser Zivilisationserkrankungen, wo halt Morbus Crohn dazugehört, liegen unter anderem oder haben einen Zusammenhang mit der Ernährung. Und der propagiert basierend auf der DCM eine vegane Ernährung mit Vermeidung von Gluten. Und das ist das, was ich dann anfangs einmal wirklich radikal probiert habe für 3 Jahre.
3 Jahre lang?
Komplett auf jegliches tierisches Lebensmittel zu verzichten, ausschließlich biologische Lebensmittel zu konsumieren, komplett auf Gluten zu verzichten, kein Alkohol, kein Kaffee. Also das, was man so landläufig eigentlich als gesund oder so als ultimativ gesund interpretieren würde, das habe ich da halt einmal befolgt. Es hat mir zurückblickend betrachtet ein bisschen Zeit verschafft, weil es so die ganz schlimmen Symptome ein bisschen weggenommen hat, aber von Gesundsein und von Stärke, da war noch lange.
Sonst hättest du das ja auch nicht 3 Jahre lang gemacht, wenn es gar nicht so lange ausgehalten.
Nur es ist ja immer die Frage, wo will man denn hin mit dem Ganzen und was sind so die Benchmarks, weil es gibt ja keine Absolutbegriffe für krank und gesund. Also man kann vielleicht irgendwann mal sagen, ja, ich bin gesund, weil ich keine akuten Schmerzen habe und ich kann so meinem Tagesgeschäft nachgehen, aber eigentlich, ja, und vielleicht ist die Krankheitsskala nach unten begrenzt, irgendwann ist man tot, aber nach oben ist die Skala ja offen. Mhm. Und das ist ja das, was mich seither beschäftigt eigentlich, wie weit kann man die Gesundheitsskala nach oben erweitern. Und ich bin ja eben, wie du anfangs gesagt hast, heute schon fitter und stärker messbar als früher in jungen Jahren, obwohl ich damals Leistungssport betrieben habe. Und genau, aber das ist jetzt
die schaust auch pumpergesund aus, wenn man das so sagen darf.
Fühl mich auch so.
Genau, also das Vegan war auch nicht ganz und das Glutenfrei auch nicht ganz. Und jetzt kommen wir zum Game Changer. Und das war, du hast Lektine aus der Nahrung weggelassen. Wie bist du da drauf gekommen und wie ist da dein Weg weitergegangen? Müssen wir dann erklären, was Lektine überhaupt sind.
Ja, genau. Ich meine, vielleicht zur Erklärung, was Lektine überhaupt sind. Das berühmteste Lektin kennt jeder, das ist Gluten. Aber das ist nicht das Gefährlichste, aber da kommen wir dann später noch dazu. Bei mir war es so, ich habe im Wartezimmer von einem Arzt ein Buch liegen gesehen von einem amerikanischen Arzt namens Stephen Gundry. Das Buch heißt The Plant Paradox, beziehungsweise die deutsche Übersetzung Böses Gemüse, wobei das relativ schlecht übersetzt ist.
Genau, ich habe es nämlich auch recherchiert. Böses Gemüse, Lektine, die versteckte Gefahr im Essen.
Genau, also aber
schön, ich habe ein bisschen
reinschmökern und habe mir gedacht, ja, ich war gerade in einer Situation, wo es mir wieder relativ schlecht ging und dann habe ich mir das ein bisschen angeschaut und zuerst habe ich mir gedacht, das ist ja komplett abstrus, weil der Heilige Gral ist ja die vegane Ernährung und der propagiert auf einmal, man darf auch tierische Lebensmittel essen und ja, aber eben dadurch, dass mir so schlecht ging, habe ich dann...
Na und im Umkehrschluss, das ist ja auch das Erstaunliche, sagt er, Pflanzenkost ist eben nicht automatisch gesund, ne? Also im Gegenteil.
Genau, sondern man kann es eben mit Pflanzen ziemlich wehtun.
Genau.
Und viele der Pflanzen, die heute so zu unseren, unter Anführungszeichen, Grundnahrungsmitteln gehören, wobei Nahrungsmittel mir da reichlich abstrus vorkommt in dem Kontext mittlerweile, sind dafür verantwortlich, dass diese ganzen Zivilisationserkrankungen entstehen. Und das ist ja zum Beispiel, also diese Krankheiten gab es ja früher nicht. Die sind ja erst durch die Zivilisation entstanden. Und da gibt es natürlich Theorien mit, ja, wenn wir jetzt so sauber sind und die Hygiene und wie auch immer. Und deswegen wird das Immunsystem da fehlgeleitet und es entstehen auch diese ganzen Allergien und so. Nur gibt da immer ein paar andere Theorien auch dazu.
Genau, und jetzt kommen wir aber zum Punkt.
Genau.
Was sind die Lektine? Die stecken ja in vielen an sich gesunden Gemüsesorten, also gesund ist bei dir unter Anführungszeichen. Mal aus deiner Sicht, was sind die Lektine und was hat es bewirkt, wie du die weggelassen hast? Und wo stecken sie drin?
Also Lektine sind pflanzliche Proteine, die unterschiedlichste Aufgaben in der Pflanzenwelt haben. Die wichtigste ist ja eigentlich, dass das Fressgifte sind, weil natürlich Pflanzen müssen sie ja irgendwie schützen. Und die können jetzt nicht vor ihren Feinden davonlaufen, so wie es Tiere können. Und jetzt gibt es halt andere Schutzmechanismen. Und manche Pflanzen bilden da zum Beispiel Dornen aus, um zu verhindern, dass gefressen werden. Oder andere Pflanzen wiederum bilden halt Lektine aus, die zum Beispiel dazu führen, dass die Samen von dass die zwar vielleicht gefressen werden, aber dass die Samen nicht verdaut werden im Verdauungstrakt, weil die halt bestimmte Enzyme im Körper hemmen, die halt das verhindern, weil man eben aus Pflanzensicht da haben will, dass man sich vermehrt, dass die eigenen Babys praktisch dann geschützt sind und diese Samen dann wieder irgendwo auf Erde fallen sollen, wo sie dann gedeihen sollen und sollen sie halt am Weg dorthin nicht verdaut worden sein von einem Säugetier. Und das Thema ist halt, diese Lektine kommen in sehr vielen unserer Grundnahrungsmitteln vor. Also wir haben das jetzt erst schon kurz angesprochen, Gluten, weiß man, Getreide und so weiter. Das heißt, das sind mal alle Getreidesorten, das sind aber auch, und das haben viele Menschen nicht am Schirm und ist ja irgendwo reichlich provokant, das sind die Nachtschattengewächse, die ja auch irgendwann einmal, wenn man sich das in der Historie anschaut, die sind aus der neuen Welt als Zierpflanzen nach Europa gebracht worden und die Menschen haben sie Kartoffeln und Tomaten, weil die so schon geblüht haben, in ihre Vorgärten gepflanzt und das war eigentlich jedem einmal klar, das sind giftige Pflanzen, die soll man nicht essen.
Also das heißt, besonders lektinreich sind Kartoffeln, Tomaten, Melanzani, Gurken, Zucchini, habe ich ja Nachtschattengewächs vergessen, Kürbisse, glaube ich.
Ja, die ganzen, also so Chili und...
Chili, okay.
Genau, diese Dinge.
Und dazu kommen dann noch eben die Hülsenfrüchte,
und
ne?
Und natürlich auch recht unpopulär, genau, die ganzen Hülsenfrüchte, auch Mais, Soja, auch Reis, auch diverse andere
Erbsen,
Gemüse.
Linsen, also die ganzen klassischen Hülsenfrüchte.
Genau.
Ich glaube auch gewisse Pilze wie Champignons sind dabei, oder?
Nein.
Okay, falsch.
Pilze sind gut, genau.
Jedenfalls fällt da ja wahnsinnig viel weg. Auch sehr viel vermeintlich Gesundes, was du dann essen kannst. Jetzt frage ich mich umgekehrt, was ist denn dann überhaupt nur lektinfrei? Welche Gemüse bleiben denn da über?
Ja, ich frage dich immer eher. Was nicht, weil man kann, es gibt so unglaublich viele andere, auch Gemüsesorten. Also lassen wir mal die tierischen Lebensmittel da außen vor, aber auch auf der Gemüsefront. Also ich habe ja, muss man dazu sagen, mein erstes Jahr lektinfrei war auch vegan lektinfrei.
Ja, du hast auf Fleisch und Milchprodukte,
genau,
auf Eier verzichtet.
Noch keine Eier, noch kein Fleisch, noch keine Milchprodukte gegessen, weil das nur irgendwo so in meinem Kopf verankert war, dass ja mal die Grundvoraussetzung für Heilung ist die vegane Ernährung. Man sehe heute anders, aber damals war das so eine Überzeugung, so ein intensiv verankerter Glaubenssatz von mir.
Aber ich möchte jetzt wirklich, dass du unseren Hörerinnen und Hörern noch ein paar Gemüsesorten vielleicht nennst, die lektinfrei sind.
Also lektinfreie Gemüsesorten sind zum Beispiel die Kreuzblütler, das heißt Brokkoli, Kaffeeol, das sind alle lauchähnlichen Dinge, also Zwiebel, Poire, also Dinge wie Spargel, also Dinge wie die ganzen Rüben, also Karotten und
Avocado.
Sellerie. Und,
bitte? Avocado zählen auch dazu?
Avocado zum Beispiel ist ja rein botanisch gesehen kein Gemüse, sondern ein Obst.
Ah ja.
Aber ist lektinfrei.
Gut. Und du hast dann dich eben lektinfrei ernährt und das war für dich der Game Changer.
Ja, absolut. Also meine Frau hat zurzeit, also hat anfangs, wie ich dann mit der Idee dahergekommen bin, auch ähnlich reagiert, so wie das jetzt wahrscheinlich die Hörerinnen und
Entschuldigung.
Machen, wenn sie hören, wo überall Lektine drin sind. Also meine Frau hat dann damals gesagt, naja, also ganz ehrlich, das geht nicht, weil das ist ja in allem, was wir so tagtäglich essen.
Hätte ich auch gemeint, ja.
Enthalten.
Ja.
Und
also einigen, glaube ich, worauf sich alle einigen können, das ist das Olivenöl. Mhm. Also das ist ähnlich wie bei Karotten, die auch in jeder Ernährungsweise propagiert werden. Also da hat auch noch nie jemand was gesagt. Was ich spannend fand, ist jetzt wirklich die Frage, also wenn du, also ich habe mit Experten eben auch gesprochen, mit Ärzten, und die tatsächlich gemeint haben, ja, also Lektine können Entzündungen fördern, was ja für Autoimmunerkrankungen ganz, ganz schlecht ist. Die Frage ist ja, ob auch an sich gesunde Menschen ohne Autoimmunerkrankungen davon profitieren, wenn sie die Lektine weglassen. Und da muss ich sagen, das wird sehr kontroversiell diskutiert. Also da traut sich oder da sagt heutzutage noch niemand, ja, lasst das weg, also von den Gesundheitsexperten, sondern da geht eher die Empfehlung dahin, möglichst vielfältig essen, gerade auch bei Gemüse eben, dass man da möglichst wenig streichen soll. Und natürlich ist vieles vielleicht auch eine Frage der Zubereitung. Also Stichwort Tomaten, wenn die eben lange gekocht werden, oder Hülsenfrüchte, wenn man die lange einweicht, dann geht ja viel von diesen Lektinen verloren.
Stimmt, genau. Stimmt. Manche Lektine, die sind temperaturempfindlich zum Beispiel, also die werden durch Druckkochen unschädlich gemacht oder zumindest auf einen Bereich reduziert, der einem gesunden Menschen keinen Schaden zufügt. Man muss ja dazu sagen, ungefähr 20%, also man schätzt, dass 20% der Menschen haben so gute Mucinbildung, also Schleimbildung auf der Darmschleimhaut, dass die Lektine gar nicht bis zur Darmschleimhaut vordringen, sondern gleich direkt an diese Glykoproteine der Mucine andocken und mit denen abtransportiert werden und überhaupt keine immunologische Auswirkung auf den Host haben. Nur das betrifft halt eben nur ungefähr 20% der Menschen.
Aber das ist ja auch so ein bisschen die Lehrmeinung, die wir gelernt haben bei Lektinen. Natürlich sind die roh giftig, wie zum Beispiel rohe Bohnen, Linsen, Kartoffeln würde niemand roh essen. Aber wenn ich die sehr lange koche oder eben einweiche oder auch fermentiere, dann sind die Lebensmittel auf einmal wieder gesund. Ja. Genau.
Ich könnte vielleicht auch die Theorie aufstellen, dass gerade jetzt diese Volkskrankheiten rein statistisch betrachtet so durch die Decke gehen, weil man halt auf diese so klassischen Zubereitungsmethoden verzichtet und dadurch einfach die Menge der Lektine weit angestiegen ist.
Sprichst du da die Rohköstler an?
Rohkost ist ein Thema, aber auch generell in der industriellen Verarbeitung werden ja auch zum Beispiel beim Brotbacken, es wird nicht mehr auf Sauerteigführung gebacken, sondern es wird alles schnell und bei relativ niedrigen Temperaturen gebacken und so weiter. Aber ist jetzt
Wobei ich empfinde, aber das ist natürlich in einer gewissen Bubble, dass da gerade eine Trendumkehr ist und eben Sauerteigbrot und so weiter jetzt gerade am Vormarsch eigentlich ist. Aber was ich auch spannend finde, ich weiß nicht, ich habe sehr viel jetzt auch gelesen zum Thema Lektine, ja, dass man eben Kartoffeln oder auch Vollkornnudeln oder Reis über Nacht stehen lassen soll, bevor man sie isst und danach erst weiterverarbeiten, weil so irgendwie ein Teil der Stärke kristallisiert und eben im Darm nicht abgebaut wird und dann ist es gesünder. Also was eigentlich für dieses Meal Prep spricht. Also ich koche was vor, lasse es über Nacht im Kühlschrank stehen, am nächsten Tag mache ich dann was draus.
Das ist ein total spannender Aspekt. Man hat vielleicht mit Lektinen eigentlich nur am Rande was zu tun, weil das funktioniert natürlich auch mit nicht oder mit lektinfreien Gemüsen. Da geht es eigentlich darum, dass unser Mikrobiom, die Darmbakterien, die da in Symbiose mit uns leben, die leben ja im Wesentlichen von Kohlenhydraten. Und da gibt es halt bestimmte Arten von Kohlenhydraten, die man halt unter löslichen Ballaststoffen zusammenfasst, die von uns, also vom Körper, nicht verstoffwechselt werden können. Also wir können daraus keine Energie produzieren, aber sehr wohl die Bakterien, die in und um uns, mit uns leben, die können das als Nahrungsquelle verwenden und die produzieren dann wiederum interessante Stoffe für uns, die wir dann wiederum aufnehmen können. Also die B-Vitamine sind da zum Beispiel eben so eine Geschichte oder eben auch zum Beispiel so Butyrat und Propionat und andere nützliche Stoffe, die wir nicht selbst herstellen können, die man eigentlich auch nicht durch die Nahrung aufnehmen kann, aber die eben die symbiotischen Bakterien für uns herstellen. Und wenn man jetzt stärkehaltige Gemüse, wie eben zum Beispiel angesprochene Kartoffel, das funktioniert dann mit Süßkartoffeln, das funktioniert dann mit Hirse, das funktioniert dann mit Reis, wenn man die einmal erhitzt, auskühlen lässt und dann wieder erwärmt, dann wird ein Teil der eigentlich insulinabhängig verstoffwechselten Stärke umgewandelt in resistente Stärke, also in diese Ballaststoffe.
Und die vertragen wir dann besser eben. Ne?
Genau. Aber hat jetzt mit Lektinen eigentlich nichts zu tun, sondern Lektinen ist ja eigentlich so.
Genau. Bei dir waren ja die Lektine der Game Changer. Du hast dich lektinfrei ernährt und bist dadurch eigentlich gesund geworden, kann man das so sagen?
Ja, genau.
Genau.
Was das ist ja relativ schnell gegangen, muss man sagen. Also weil du das zuerst nicht mehr angesprochen hattest, was ist dann passiert, nachdem wir auf lektinfrei umgestellt haben? Weil ich hatte zum Beispiel diese entzündlichen Stellen, die man bei mir im Darm gesehen hat, die hatte ich auch im Mund. Und das war natürlich eine Stelle, da braucht man keine Kamera, sondern da braucht man sich nur in den Spiegel schauen und außerdem schmerzt und so. Und wenn ich auf Lektine verzichtet habe, also diese Aften nennt man die, wenn ich auf Lektine verzichtet habe, da sind diese Aften innerhalb von 2-3 Tagen sind die verschwunden. Und in der Anfangszeit wusste ich noch nicht, wo sind überall Lektine drinnen. Und da waren meine Aften im Mund eigentlich ein ganz guter Indikator, um zu sehen, jetzt sind die Aften wieder gekommen, also offensichtlich habe ich jetzt irgendwas Lektinhaltiges gegessen.
Wo kann man sich informieren am besten, wenn man sagt, ich möchte mich auch lektinfrei ernähren? Ich sage das nämlich deshalb, weil diese Autoimmunerkrankungen sind ja so viele Menschen auch in Österreich betroffen. Also alleine von Morbus Crohn, das du hattest, oder auch von der zweiten Darmerkrankung Colitis ulcerosa, sind das bis zu 50.000 Menschen allein in Österreich, die da eben schwere Medikamente nehmen müssen und wo es vielleicht hilfreich sein könnte. Ich betone könnte und bitte nie, das ist mir ganz wichtig, in Eigenregie jetzt was versuchen, weil sie da was hören, sondern bitte wirklich immer in Absprache mit einem Mediziner, mit einem Arzt oder Diätologen. Ja, das ist vielleicht ganz wichtig, wenn ihr unseren Podcast hört und da versucht, was nachzumachen, immer mit einem Experten. Wir geben hier nur Anregungen und zeigen Möglichkeiten auf. Ich finde deinen Weg, Tobias, wahnsinnig spannend, vor allem, weil du eben selbstverantwortlich gehandelt hast und das eigentlich bei dir der Heilungsweg war.
Ja, vielleicht hatte ich auch das Pech, nicht an den richtigen Arzt oder Ärztin gelangt zu sein. Mittlerweile gibt es auch bei uns in Europa Ärzte, die nach diesen Prinzipien der Therapieschemata entwickeln und da ganz tolle Erfolge vorweisen. Ich würde mir ja gar nicht so.
Ich bin froh, dass du das sagst, ja.
Ich würde mir ja gar nicht so sehr auf die Darmerkrankungen da jetzt fokussieren, weil im Prinzip haben all diese Volkskrankheiten aus dem entzündlichen Formenkreis die gleiche Ursache.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also sollten, müssten wir eigentlich alle auf Lektine verzichten? Was ist da deine Meinung?
Jein. Also, das haben wir eben zuerst schon mal kurz gestriffen. Viele Menschen tolerieren es ja, wobei man davon ausgehen muss, es ist trotzdem auch für diese gesunden Menschen, die das tolerieren, also die keine Symptome entwickeln, unterm Strich eine Belastung, die Energie verbraucht, die vielleicht an anderer Stelle fehlt, aber das nur am Rande. Und ansonsten, wir haben das selbst bei mir in der Familie gesehen, zum Beispiel mein Sohn, der Oskar, der ist mehr oder weniger mit Neurodermitis zur Welt gekommen oder hat relativ früh als kleines Baby schon Neurodermitis entwickelt, also so eine entzündliche Hauterkrankung. Und die war jetzt nie wirklich schlimm und wir haben das jetzt nie irgendwie großartig therapiert, aber das wäre halt, wenn man das leitlinienkonform therapieren wollen würde, eben auch so, dass man das immunsupprimierend, also mit Cortisoncremes oder mit systemischen Immunsuppressiva behandelt. Naja, auf jeden Fall, kaum, dass wir auf lektinfrei umgestellt haben, ist die Neurodermitis verschwunden. Und wenn er dann doch mal wieder bei einer Oma oder so eine Tomate gegessen hat, dann ist die Neurodermitis relativ schnell wieder gekommen.
Ich meine, weißt du, ich bin da jetzt irgendwie so zwiegespalten, weil einerseits finde ich das beeindruckend, was du erzählst, ja. Auf der anderen Seite finde ich halt gerade das schon eine relativ schlimme Botschaft, auch für Menschen, gerade die versuchen, sich gesund zu ernähren, die viel Gemüse essen und jetzt sagt man ihnen, ihr dürft keine Tomaten, keine Gurken mehr essen. Also, dass man da vielleicht unnötig auch Ängste schürt, weißt
du? Nee, Ängste schüren will ich auf gar keinen Fall. Also, ich will wirklich im positiven Sinn auf ein großes Thema hinweisen, das meiner Meinung nach unterschätzt wird, das eigentlich, oder was heißt, das noch überhaupt nicht bewertet wird, weil es einfach noch keiner am Schirm hat. Und ihn wirklich überhaupt nicht Ängste schüren, sondern das im positiven Sinn. Drum, ich möchte eigentlich hauptsächlich gesunde Menschen ansprechen, die zum Beispiel auf der Suche sind nach Dingen für, jetzt ist dieser Longevity-Begriff zum Beispiel gerade in aller Munde, die quasi haben wollen, dass sie lange leben und glücklich sind und mehr
Energie haben. Die sich dann an den Blue Zones orientieren, muss man ganz ehrlich sagen.
Also, zurzeit an den Blue Zones orientieren und die sich an die vegane Ernährung probieren und die sich an Superfoods orientieren und die andere Gesundheits-Hacks, wie man das so schön neudeutsch nennt, probieren, angefangen von Meditation, angefangen, also alles Mögliche. Und die aber meiner Meinung nach halt oft vielleicht ein bisschen an der falschen Stelle suchen und während zum Beispiel im Erwachsenenalter eine vegane Ernährung für einen bestimmten Zeitraum wirklich tolle, kurartige Effekte erzielen kann, ist das als Langzeiternährung meiner Meinung nach eben ungeeignet.
Mhm. Du isst Fleisch, du isst eben das Gemüse, das erlaubt ist. Du bist voll im Beruf, du bist eben Unternehmer, hast 3 Kinder. Wie schaffst du das im Alltag, lektinfrei zu essen? Ist das A, nicht sehr teuer und wahnsinnig aufwendig?
Ja, also der Aufwand sicher gehört da natürlich einmal ein bisschen eine Einarbeitung da dazu, aber im Wesentlichen ist das relativ einfach, weil was wir gemacht haben ist, wir haben unsere Speisekammer ausgeräumt, wir haben den Kühlschrank ausgeräumt, wir haben gefragt in der Familie, im Freundesbekanntenkreis, wer will da was haben, alles raus und dann einmal alles neu mit lektinfrei bestückt und ab dann kocht man ja auch wieder einfach weiter. Ich meine, was natürlich schwierig ist, sind irgendwo Einladungen bei Freunden, was schwierig ist, ist irgendwo auswärts zu essen, aber ich brauche mittlerweile auch noch mal ganz selten eigentlich was zu essen. Das hat sich auch irgendwie so natürlich ergeben. Also während ich krank war, habe ich irgendwie immer das Gefühl gehabt, ich bin unterernährt und ich war auch eigentlich nur mehr Haut und Knochen. Obwohl ich 3-mal am Tag gegessen habe und geschaut habe, ich muss jetzt irgendwie reinschaufeln, damit ich nicht verhungere. Und irgendwann einmal, also mittlerweile esse ich ja eigentlich nur mal einmal am Tag was und mich stört es ja nicht, wenn ich mehrere Tage nichts esse. Ich glaube, dass das irgendwann einmal, keine Ahnung, ob das jetzt nicht hinterfragt, aber ich glaube, dass das eigentlich einmal physiologisch war, also dass die Menschen haben wir früher auch nicht immer was zum Essen gehabt.
Das finde ich jetzt ganz, ganz spannend. Einmal am Tag essen, also wann isst du da meistens, mittags, abends?
Meistens eigentlich mittags, weil also eher aus familiären Gründen, da kommen die Kinder von der Schule zu Hause und also nach Hause und wir sitzen da jetzt als Familie gemeinsam beim Essen. Das ist so die Hauptmahlzeit. In den Ferien, im Urlaub eigentlich hauptsächlich am Abend, weil da halt irgendwie die beste Stimmung dazu ist.
Aber du hast untertags keinen Hunger?
Nein, gar nicht.
Das ist wirklich erstaunlich. Und isst du da so viel dann auf einmal? Oder?
Nein, ich würde nicht sagen, dass ich da besonders viel esse. Es ist eher so, ich esse natürlich halt hauptsächlich Lebensmittel mit einer sehr hohen Nährstoffdichte. Und nicht mit den sogenannten, an dem Begriff kennen eh viele, die leeren Kalorien, die jetzt dann nicht zur Energieproduktion verwendet werden, sondern die...
Magst du mir ein Beispiel geben? Wie schaut so ein einmal am Tag Essen aus? Was isst du da?
Das sind die ganz klassischen Gerichte üblicherweise. Also das kann sein eben ein Schnitzel, das kann sein, was haben wir gestern gehabt, Innviertler Speckknödel, also natürlich mit meinen Kochrezepten, also mit lektinfreien Rezepten. Das kann aber sein Kaiserschmarrn.
Das heißt auch nur ein Gericht, nicht so Vorspeise, Hauptspeise, Nachspeise?
Ja, also Salat gibt es dann immer dazu, weil ich bin ein großer Anhänger davon, dass man trotzdem viel Ballaststoff in den Körper bekommt. Und Nachspeise gibt es schon meistens, sagen wir mal so.
Also viele Rezepte stellst du dir in deinem Buch vor, das heißt Seelenhunger, wenn Ernährung unsere Seele retten kann, lektinfrei macht mich entzündungsfrei, im Amalthea Verlag erschienen. Ich verlinke es dann auch in den Shownotes. Vollgespickt mit köstlichen, eigentlich wie du sagst, Alltagsrezepten von Schnitzel eben bis was schlagen wir da auf? Also ich habe es da eh vor mir, bis Maroni-Reis da als Nachspeise oder Schokomousse, Gulasch, alles gibt es da. Kohlrabi-Rahmgemüse, Krähensuppe. Also es schaut auch wirklich sehr, sehr schön fotografiert. Wir erwähnen das Buch natürlich auch als Geschichte in Woman Balance, das Mitte September neu erscheint. Aber was mich noch interessiert ist, nimmst du dann Nahrungsergänzungsmittel?
Ja, ich nehme Nahrungsergänzungsmittel verschiedenster Art, eigentlich mitunter relativ viele. Da probiere ich ja viel aus und langfristig nehme ich dann nur das, wo ich entweder einen Erfolg messen kann oder spüren kann.
Gibst du mal ein Beispiel, was du nimmst?
Ja, es gibt natürlich so die klassischen Dauerbrenner mit Magnesium, Zink, Kupfer, Vitamin D3, wobei mit Vitamin D3 kann man sich ziemlich wehtun, wenn man nicht genug Vitamin K2 und K7 noch mit dazu nimmt und Boa und so weiter. Aber das sind so die Dauerbrenner, die jeder kennt, methylierte B-Vitamine, Folate und so weiter.
Ja, aber dann kommen ja deine Nährstoffe erst nicht aus deiner Nahrung, wie du gesagt hast, sondern eigentlich auch aus Supplements.
Ja, das ist ein schwieriges Thema. Also ich bin der Meinung, sie kommen schon aus der Nahrung, aber ich möchte da halt, ich verfolge da bestimmte Ziele, die man irgendwo so unter Biohacking oder unter Longevity zusammenfassen kann und versuche unterm Strich eigentlich mehr Energie immer weiter zu steigern. Und das kann man ganz gut messen, also den ATP-Output der Mitochondrien, wo ja die Energie hergestellt wird in unseren Zellkraftwerken, den kann man messen und den habe ich seit ich angefangen habe, mich mit dem zu beschäftigen, schon verdreifacht. Und da, wenn man sich das anschaut, wie die Energie produziert wird, das sind ja komplexe enzymatische Reaktionen, die da zusammenhängen und die brauchen alle gezielt diese Nährstoffe. Und man kann sich das ein bisschen vorstellen, wie kleine Zahnrädchen, die so ineinander greifen. Und jedes dieser Zahnrädchen braucht also seine Betriebsstoffe. Und wenn einem dieser Zahnrädchen da was fehlt, dann dreht sich das langsamer. Und dann gibt es aber das folgende Zahnrädchen weniger weiter. Mhm. Und ich versuche das halt wirklich sicherzustellen, dass jedes dieser Zahnrädchen da halt alle seine Betriebsstoffe hat.
Aber du machst das alles quasi als Eigenexperiment und in Eigenregie und schaust einfach, was dir gut tut, oder? Du hast keinen Arzt, der dich da begleitet, oder?
Nein, das ist eher wiederum was nicht zur Nachahmung empfohlenes. Also du machst selbst Blut abnehmen und gibst mir selbst Vitamininfusionen und so Späße. Aber das ist dann eher was für Fortgeschrittene.
Also ich möchte jetzt noch einmal darauf hinweisen, dass das eben deine Meinung auch ist zu diesem Thema. Und bitte, bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, genau. Und auch wenn Sie jetzt vielleicht Ihre bisherigen Ernährungsgewohnheiten ändern oder gedenken, dies zu tun, unbedingt qualifizierten ärztlichen Rat einholen oder eben Ernährungsspezialisten konsultieren. Für dich, Tobias, das finde ich auch noch wichtig zu erwähnen, war jetzt die lektinfreie Ernährung ja nur eine Säule auf deinem Heilungsweg. Was war da noch wichtig?
Genau, wir haben ja vorhin schon kurz die Fette gestreift. Ja. Das war so eine ganz spannende Erkenntnis eigentlich. Und Lektine sind ja nicht der einzige Antinährstoff. Also als Antinährstoff bezeichnet man ja Stoffe, die man in den Körper aufnimmt, durch Ernährung zum Beispiel, die halt in Summe im Körper weniger Gutes, sondern vielleicht mehr Schlechtes anstellen.
Darf ich da kurz einhaken? Ich dachte immer, Antinährstoff bedeutet, dass die Nährstoffaufnahme von anderen Vitaminen, Spuren, Elementen und so weiter behindert wird.
Fällt auch. Also Antinährstoffe können über verschiedenste Zweige wirken. Das ist, das du angesprochen hast, das ist eine der Möglichkeiten. Da gibt es ja Phytinsäure zum Beispiel oder Deoxalsäure, die da in der Schiene eigentlich jedem bekannt sind, oder jedem vielleicht noch nicht, aber die vielen Menschen bekannt sind, dass die Phytinsäure zum Beispiel eben die Aufnahme gerade von so Zink, Kupfer, Eisen.
Wo wäre das drinnen?
In Getreiden.
In Getreiden.
Hauptsächlich, genau.
Genau, jetzt haben wir wieder einen Faden verloren. Entschuldige, weil ich dich unterbrochen habe. Genau.
Ja, da überhaupt kein Problem. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedenste, also auch zum Beispiel die Oxalate, die im Körper möglicherweise, wenn sie sich dann im Blut mit dem Kalzium verbinden, zur Kristallbildung führen können und dann irgendwann mal Nierensteine machen können und so weiter. Also es gibt nicht nur die Lektine, sondern es gibt noch ein paar andere Antinährstoffe, die ich vermeide. Es gibt da zum Beispiel so Umweltgifte. Also eine interessante Erkenntnisse, die ich hatte, war, dass ich total viel Cadmium, Blei, Antimon, Quecksilber eingelagert hatte im Körper. Wobei ich mich nie irgendwie großartig daran erinnern konnte, dass ich jemals, weiß nicht, eine Bleivergiftung oder Quecksilbervergiftung irgendwie gehabt hätte. Und ich bin dann durch Zufall drauf gekommen, dass sie genetische Variante am MTHFR-Gen, also an der Methylentetrahydrofolatreduktase-Gen habe, die dazu führt, dass ich eine eingeschränkte Entgiftungsleistung habe. Und die zu adressieren, war auch ein relativ großer Baustein.
Das halte ich für sehr spannend, weil das ist ja auch das, was viele Biohacker, wir haben kurz darüber schon gesprochen, sagen, das Wichtigste oder eine der wichtigsten Säulen ist tatsächlich auch, dass mein Körper entgiften kann. Ja? Weil sonst gebe ich quasi neuen Müll auf alten Müll drauf und ich muss mir den alten entsorgen, damit ich überhaupt wieder Nährstoffe aufnehmen kann.
Genau. Ja. Und ich habe da ein total augenöffnendes Erlebnis gehabt, weil es gibt, das wird da sicher was sagen, so Gelatfänger, die man zum Beispiel zum Entgiften verwendet, also so DMSA, DMPS und EDTA, das sind so im Prinzip Stoffe, die Schwermetalle binden können, damit sie aus dem Körper ausgeleitet werden. Und ich habe mal sowas genommen und daraufhin ging es mir richtig schlecht. Also so katastrophal schlecht. Also da kam man dann schon irgendwie wirklich ganz düstere Gedanken auf. Und rückblickend ist mir natürlich klar, was da passiert ist. Ich habe durch diese Gelatfänge alles Mögliche aus dem Gewebe aufgelöst und wieder in Zirkulation gebracht, aber konnte das halt eben nicht entgiften, sondern weil eben meine MTHFR-Leistung entsprechend eingeschränkt war, müsste das nur irgendwie umverteilen im Körper und das hat dann ganz schlimme Symptome gemacht.
Gibt es aus deiner Sicht eine sehr einfache Maßnahme, wie jeder und jede entgiften kann?
Nein, Entgiftung ist ein komplexes Thema, aber zum Beispiel diese MTHFR-Variante, die ich habe, betrifft ungefähr 40% der Bevölkerung, also relativ viel. Mhm. Das heißt, man kann eigentlich davon ausgehen, dass man da zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit ein Thema hat.
Mhm. Aber was wäre die Lösung? Was machst du, damit du dich nicht weiter vergiftest sozusagen?
Wenn man das weiß, dass man MTHFR-Mutation hat, dann gibt es eine ganz einfache Lösung dafür. Also das sieht so aus, dass man entweder, das vielleicht nicht jedermanns Sache, aber Innereien von Tieren essen, also vor allem die Leber, weil dort sind diese Vitamine, die dann eben der Körper nicht selbst herstellen kann, halt vorhanden natürlicherweise.
B-Vitamine vor allem, ne?
Ja. Mit eben methylierte B-Vitamine, genau. Also bei dem Vitamin B12 ist das zum Beispiel halt das Methylcobalamin oder das Adenosylcobalamin und nicht das Cyan- oder Hydroxycobalamin, das man durch ein Nahrungsergänzungsmittel aufnehmen würde. Bei der Folsäure ist halt eben auch die L5-Methylfolate.
Ich hoffe, jetzt sind nicht nur die letzten Hörerinnen und Hörer abgesprungen, also, weil das ja doch relativ heftig ist, zu sagen, esst es Innereien, ja, wird es die meisten beuteln.
Ja? Das gibt es aber natürlich alles auch als Nahrungsergänzungsmittel.
Gibt es auch als Nahrungsergänzungsmittel, gut. Aber wir wollen ja noch ganz kurz, ich glaube, du hast die Fette schon angesprochen, da bist du ja auch, also für mich bist du schon so was ein bisschen wie der Querdenker in der ganzen in Ernährungsangelegenheiten. Also ich kann mir vorstellen, dass du auch oft aneckst mit deinen Meinungen.
Ja, ist ein guter Punkt. Es gibt so 3 Reaktionsmuster auf meine Theorien. Die einen, die sich von der Weite her anschauen und feststellen, oh, der Stumpfel, der macht irgendwas mit gesunder Ernährung, das ist toll. Aber die beschäftigen sich nicht näher damit. Und dann gibt es welche, die da eben näher hinblicken, so wie du das jetzt gemacht hast. Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja, da gibt es die einen, die finden das irgendwie, also sie denken, ich bin schizophren, weil ich da Dinge behaupte, die ja eigentlich irgendwie dogmatisch gelten. Also die behaupte das Gegenteil von dogmatischen Dingen. Und auf der anderen Seite gibt es aber viele Menschen, die vielleicht da schon viel ausprobiert haben und die irgendwie unzufrieden sind mit dem, was es zurzeit so ein Lösungsangebot gibt und die finden das genial.
Also meine Meinung dazu ganz kurz, ich finde es immer gut, wenn Sachen auch, die dogmatisch verbreitet werden, hinterfragt werden, aber mir ist halt im Zweifelsfall immer noch lieber, es kommt von einem Mediziner oder von Studien, die das bewiesen haben. Ja, ich finde es spannend, was du da in Eigenregie machst und vor allem finde ich, das ist der eigentliche Punkt, auch warum ich dich eingeladen habe, weil du eben eigenverantwortlich, also Eigenverantwortung für deine Gesundheit übernommen hast und du eigentlich einen Weg gegangen bist, der dich aus einer, du hättest sonst wirklich Medikamente nehmen müssen ein Leben lang und hast gesagt, na, ich schaue mir das alles selbst an. Und ich glaube, das ist auch das, was wir den Hörerinnen und Hörern sehr stark mitgeben können. Schaut, was euch gut tut, hinterfragt Sachen. Nur weil die jahrelang oder jahrzehntelang als richtig gegolten haben, muss es nicht gelten. Aber wie gesagt, immer auch bitte mit einem Experten. Vielleicht ganz kurz noch das Fettthema, genau, weil du sagst ja da auch, gegen das, was die Medizin predigt, gesättigte Fettsäuren sind okay. Gesättigte Fettsäuren, das ist Butterschmalz, das sind tierische Fette und du hast es eh schon mit der Leber jetzt eben gerade beim Entgiften eben angesprochen, du sagst, vor denen haben wir uns zu Unrecht gefürchtet. Du hast sicher wieder jede Menge Studien und Belege dafür, ja. Uns läuft aber auch die Zeit sehr davon. Vielleicht möchtest du ganz kurz...
Die Kurzfassung ist eigentlich meine Geschichte. Ich habe zu einem Zeitpunkt, wo ich eigentlich schon wieder gesund war, da habe ich mich schon eine Weile lektinfrei ernährt und habe ich mich auch schon als gesund bezeichnet, aber war halt schon auf diesem Optimierungstrip, der mich seither begleitet. Und damals habe ich halt versucht, was die Fette betrifft, so alles richtig zu machen. Das heißt, ich habe viele ungesättigte, vor allem mehrfach ungesättigte Omega-3-Fette konsumiert und diese ganzen gesunden Pflanzenöle, so mit Mariendistelöl, Schwarzkümmelöl, Olivenöl und so weiter und so fort. Und ich habe dann zufälligerweise mal Blut in ein deutsches Labor geschickt, die sich spezialisiert haben auf so Schwermetallbelastungen, um quasi mal zu schauen, was ist denn so intrazellulär, also in den Zellen eingelagert. Und da kam der Befund zurück und ich hatte zwar keine Schwermetallbelastungen mehr, aber da war ein Wert auffällig namens Malondialdehyd. Und Aldehyde, weiß man, das sind Oxidationsprodukte, das heißt, die entstehen, wenn Fette ranzig werden. Und der Wert ist bei mir durch die Decke gegangen, der war extrem hoch. Und das war so ein augenöffnender Moment, weil da habe ich halt gesehen, so meine Pflanzenöle, die ich extra von Ölmühlen gekauft habe, die in Stickstoffatmosphäre pressen, also dass da beim Pressen alles nichts oxidieren kann. Dann sind die ganz frisch im Kühltransport zu mir geliefert worden, ich habe die gleich in den Kühlschrank gestellt und so weiter. Und man, da ist sicher nichts oxidiert. Aber dann habe ich die in den Körper eingefüllt, wo es 37 Grad hat und ein Haufen Sauerstoff unterwegs ist. Die sind sofort ranzig geworden natürlich. Und
gut, Butter muss man auch kühlen, ne? Tierisches Fett.
Ja, aber wird wesentlich langsamer ranzig und vor allem weniger das Fett in der Butter wird ranzig, sondern da ist ja auch noch Wasser drinnen, da sind Proteine drinnen und so weiter. Also Butter ist ja nicht pures Fett. Und während das Butterschmalz zum Beispiel, das ist eine geklärte Butter, ist nur das Fett, das ist ja sogar bei Raumtemperatur wochenlang stabil. Also das haben wir die Menschen früher...
So wie das ayurvedische Ghee, ne?
Das Ghee, genau, zum Beispiel, das ayurvedische Butterschmalz, wenn man so will. Genau.
Ist ja. Aber ich glaube, um das abzuschließen, einigen können wir uns aufs Olivenöl, oder?
Ja, zurzeit habe ich meinen Olivenölkonsum etwas zurückgeschraubt, aber ich schaue mir das natürlich immer sehr genau an. Da gibt es Labortests, die das aufschlüsseln. Da kann man ungefähr 150 verschiedene Fettsäuren analysieren, deren Gehalt in den Zellen, also da kann man die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen quasi analysieren, was da in deren Membranen und Fetten eingelagert ist. Und ich misse das halt regelmäßig und nachdem justiere ich meinen Fettkonsum. Und man muss auch dazu sagen, ich ernähre mich generell sehr fetthaltig. Also ich würde zum Beispiel, wir haben zuerst angesprochen, haben tierische Lebensmittel, Fleisch, ich käme nie auf die Idee, Filet zu essen, sondern ich schaue eher in Richtung Brustkern oder Wade oder Schulter, also irgendein fettes Stück Fleisch von grasgeführten.
Würdest du sagen, du machst sowas wie die ketogene Diät?
Ja, meine Ernährung ist sicher ketogen, also allein schon durch das dass ich halt mehr oder weniger 24-0 Intervallfasten tue und dadurch so eine lange Fastenperiode habe, dass ich mehr oder weniger sicher jeden Tag in Ketose bin.
Und wo du viel tierische Produkte isst, viel Fett.
Und viel Fett natürlich, genau. Ja. Aber das, was so landläufig unter ketogener Ernährung propagiert wird, würde jetzt nicht unterschreiben, dass das meiner Philosophie entspricht.
Ein letzter Punkt dazu, weil die Zeit wirklich schon sehr fortgeschritten ist. Stichwort Obst vielleicht noch ganz kurz. Du isst ja Obst, aber auch das auf spezielle Weise, weil du sagst, der in Obst enthaltene Fruchtzucker ist doppelt so giftig wie Alkohol.
Ja, das war ein ganz interessantes Ergebnis. Auch einer Recherche, also ich bin darüber gestolpert bei der Zulassungsstudie von Allulose. Allulose ist ja ein Zucker, der meiner Meinung nach gewisse Vorteile hat, aber das nur am Rande. Und bevor ich sowas in meinen Speiseplan aufnehme, tue ich dann immer recht eingehend recherchieren und da habe ich mir die Zulassungsstudien dafür durchgelesen und bei jedem Lebensmittel, beziehungsweise auch bei Medikamenten und so, wird immer der LD50 gemessen. Das heißt, da wird geschaut, bei welcher Dosis sind 50% einer Rattenpopulation, der man den Stoff akut gibt, gestorben. Und es gibt ein LD50 für Wasser, es gibt wirklich, also das ist diese Mean Lethal Dose, also diese durchschnittliche Todesdosis. Und die war bei der Allulose bei ungefähr 30 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und mir hat das nichts gesagt und deswegen habe ich mal recherchiert, wo liegt die zum Beispiel bei Haushaltszucker. Und da liegt es auch ungefähr bei 30 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ich meine, nur mal, das sagt überhaupt nichts davon, dazu aus, was passiert, wenn man das jeden Tag und die chronische Exposition, sondern es ist wirklich die akute Einmalgabe. Und dann habe ich zum Vergleich einfach mal geschaut, ja, Alkohol, das liegt bei 7 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und das hat auch irgendwo Sinn gemacht, weil Alkohol ist giftiger wie Zucker, weiß auch irgendwie so jeder. Und dann habe ich mir noch gedacht, jetzt schaue ich einfach mal die Fructose an, den Fruchtzucker. Und ich wusste so am Rande, ja, Fruchtzucker führt ja mitunter zu Fettleber, also nur mehr wie Alkohol eigentlich. Und das war eben in dem Fall dann auch die Bestätigung, weil der LD50 von Fructose liegt bei 4 Gramm pro Kilo Körpergewicht im Vergleich zu 7 Gramm von Alkohol. Also kann man so sagen, ist.
Ja, heißt, du isst kein Obst mehr?
Ich esse schon Obst, aber wir nutzen da die Technik, des, im Amerikanischen nennt man das das Reverse Juicing, also wir entsaften das Obst, und aber anstatt den Saft zu trinken, essen wir das Fruchtfleisch und der Saft kommt in einen Ausguss.
Ungewöhnlich spannend. Vielleicht noch ein abschließendes Resümee. Wir haben eingangs vor der Podcastaufnahme darüber gesprochen, Tobias, dass du gesagt hast, du glaubst, wir sind erst am Anfang, dass sich viel ändern wird, weil immer mehr Menschen auch eben auf Gluten verzichten etc. Was glaubst du, wird da in nächster Zeit auf uns zukommen oder wie wird die Ernährung der Zukunft aussehen?
Also ich bin ja der Meinung, dass das beziehungsweise irgendwas, was auf dem aufbaut, irgendwann einmal Standard werden wird.
Auf was jetzt aufbaut?
Auf deine Philosophie, die ich vertrete. Und da muss man auch dazu sagen, das Ganze ist ja nicht meine Entwicklung, sondern da gibt es ja international gesehen eine Szene, mehrere Menschen, die sich mit dem beschäftigen. Man sicher jeder zu seinen Nuancen, Vorlieben und so weiter. Und es ist ja nichts Absolutes, es ist dann nichts in Stein gemeißelt. Und ich sage ja immer dazu, eben die Wissenschaft von heute ist der Irrtum von morgen. Und es geht halt einfach weiter. Aber nur weil man jetzt halt die letzten 50 Jahre was in eine bestimmte Richtung gemacht hat, heißt das nicht, dass das immer so bleiben muss. Und ich gehe wirklich davon aus, dass die Geschichte da mehr oder weniger Standard werden wird, weil das, was man damit machen kann und vor allem weniger für Kranke, sondern vor allem auch für gesunde Menschen, ist einfach spektakulär und es nimmt gerade wahnsinnig Fahrt auf und ich freue mich auf diese Entwicklung.
Eine allerletzte Frage. Du bist seit dem Umstieg auf lektinfreie Ernährung von Morbus Crohn-Schüben total verschont geblieben? Oder ist das heißt, du hast dich wirklich eigentlich mit deiner Ernährung selbst geheilt?
Ja, mein Körper hat sich einfach repariert und die haben halt dabei nicht weiter behindert, sondern eher dabei unterstützt. Aber man sagt vielleicht diese ganzen chronischen Entzündungen, also eine Entzündung ist ein sinnvoller Teil des Reparaturprozesses. Und wenn sie das chronifiziert, dann sollte man sich halt mal überlegen, warum wird die nicht abgeschlossen? Warum kann die Reparatur nicht abgeschlossen werden? Ist vielleicht da, also ist ja in jedem klar, wenn man sein Schiefern einzieht beim Holzarbeiten zum Beispiel, das entzündet sich, das wird rot und so, aber, und da kann man jetzt entzündungshemmende Salben drauf schmieren, das wird nicht gut werden, bis man den Schiefern zieht. Das reduziert vielleicht ein bisschen die Schmerzen, aber es wird nicht besser werden. Und bei so metabolischen Erkrankungen ist es halt vielleicht ein bisschen schwierig, die Schiefern zu finden. Aber ich möchte wirklich jeden und jede da unterstützen und ermutigen, sich auf die Suche nach den Schiefern zu begeben. Weil wenn man die Schiefern zieht, die Belastungen reduziert, der Körper will sie ja eigentlich austarieren. Der Körper strebt nach Heilung.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Tobias Stumpfel, für das lange und spannende Gespräch und dafür vor allem, dass du uns deine Sichtweisen, deine Erkenntnisse und deine ganz persönliche Geschichte mit uns geteilt hast. Ich glaube, man kann ja gerade in der Ernährung sicher vieles hinterfragen und was sich definitiv immer auszahlt, ist eben für seine Gesundheit, für seine Heilung selbst Verantwortung zu übernehmen und das natürlich am besten im Austausch mit qualifizierten Ärzten und Ärztinnen. Ja. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich danke fürs Zuhören, bis bald und auf Wiederhören.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.